Herzlich willkommen zu REH, dem Nachhaltigkeitspodcast. Wir sind Jan und Lisa und wie in jeder Folge widmen wir uns einem Thema und untersuchen es unter dem Aspekt der Nachhaltigkeit. Unser heutiges Thema ist die Digitalisierung. Dazu wollen wir uns auch gleich noch mit einem Gast unterhalten. Aber zum Einstieg möchte ich erstmal eine kleine Anekdote zitieren, nämlich aus den Känguru-Chroniken von Marc-Uwe Kling. In einer Folge sagt Marc-Uwe, dass er sich überlegt, ob er lieber eine Google-Suchanfrage sendet oder sich eine Tasse Tee kochen soll, weil beides nämlich gleich viel Energie verbrauchen würde. Und ich dachte so, hä? Eine Google-Suchanfrage braucht Energie?
Und tatsächlich ist ja dieses Tee- oder Kaffee-Beispiel relativ bekannt. Eine Suchanfrage bei Google oder auch bei anderen Suchmaschinen löst einen Strombedarf von 0,003 Kilowatt aus. Und jetzt haben wahrscheinlich die meisten nicht direkt vor Augen, wie viel Energie das ist. Google bekommt in der Minute 3,8 Millionen Suchanfragen. Und wenn man dann das aufs Jahr hochrechnet, wie viel Strom diese Suchanfragen verbrauchen, dann verbraucht Google alleine so viel Strom wie die gesamte Stadt San Francisco. Und das ist aber nicht das Einzige, was natürlich in unserem digitalen Leben Strom verbraucht und Energie verbraucht. Ein anderes Beispiel ist das Fernsehen. Und ich vermute, dass ein Großteil unserer Hörerinnen und Hörer wahrscheinlich gar kein lineares Fernsehen mehr schaut, sondern wie wir alle mittlerweile dazu übergegangen ist, On-Demand-Inhalte abzurufen, zu streamen. Und das meint, dass diese Inhalte von Plattformen wiedergegeben werden. Also Beispiele sind Spotify, Netflix oder YouTube. Und das braucht allerdings deutlich mehr Energie, als wenn man das Video erst runterladen und dann anschauen würde. Und der durchschnittliche CO2-Verbrauch durch solche Online-Videos pro Jahr ist in etwa so hoch wie von Spanien in einem ganzen Jahr. Und das ist relativ interessant, weil diese ganze digitale Plattformökonomie natürlich sagt, sie sind deutlich ressourcenschonender, aber eigentlich, wenn man das zumindest auf einen Film sich anguckt, wäre es am Ende des Tages ressourcenschonender, wenn man sich die DVD gekauft hätte. Und tatsächlich ist dieses Problem auch in der Politik angekommen. Die EU-Vizepräsidentin und Kommissarin für Digitales, Frau Vestager, hat das auch kritisiert und allein durch die eben angesprochenen Streaming-Plattformen wie YouTube und Netflix, aber auch Videokonferenzen, die ja mittlerweile auch zu unserem Arbeitsalltag gehören, wie Skype oder Zoom, werden pro Jahr 200 Milliarden Kilowattstunden Strom verbraucht. Und das ist ungefähr so viel Stromlänge wieder im Verhältnis wie alle Privathaushalte in Deutschland, Italien und Polen zusammen. Also du siehst, es ist ein großer Anteil und ein Problem, das uns vielleicht gar nicht so bewusst ist.
Ja, das ist ein riesiges Problem, das mir zumindest überhaupt nicht bewusst war. Und das ist ja erstmal nur das Internet. Und das Internet ist nur ein Teil der Digitalisierung. Ja. Das Internet ist ja nur ein Teil der Digitalisierung, denn um das Internet zu nutzen, brauchen wir auch digitale Geräte, wie Laptops oder Smartphones. Und die herzustellen, braucht wiederum auch sehr viel Energie und Ressourcen. Und global betrachtet verursacht die Nutzung digitaler Technologien 3,7% der globalen CO2-Emissionen. Und das ist sogar mehr als der globale Flugzeugverkehr, der liegt ungefähr bei 2,5%.
Mit anderen Worten, wenn wir weniger das Internet nutzen würden, hätte das einen größeren Effekt, als wenn wir aufs Fliegen verzichten.
Das ist mal eine neue Erkenntnis. Ja, über diese Themen wollen wir uns heute mit unserem Gast austauschen. Hallo Marius.
Hallo.
Würdest du dich kurz vorstellen und erzählen, wie du mit dem Thema zu tun hast?
Ja, gern. Also ich bin Berater für Kommunikation und Unternehmensstrategie bei Sustentio und Sustainable Natives, habe aber sehr viele Jahre bei Ecologic gearbeitet, Ecologic Institute, und mich da mit Nachhaltigkeit und Digitalisierung beschäftigt.
Ja, vielen Dank. Zum Einstieg habe ich mal eine Frage an dich. Wir erinnern uns wahrscheinlich alle an den Bundestagswahlkampf 2017, in dem hat die FDP unter anderem mit einem Poster geworben, Digital First, Bedenken Second. Was hältst du von diesem Spruch?
Ja, also da gab es ja nicht umsonst einen ziemlichen Shitstorm, der sich ja vor allem auf Datenschutzaspekte bezogen hat. In Bezug auf Nachhaltigkeit ist der Spruch aber auch etwas seltsam, weil Ich meine, die FDP adressiert ja oft auch Unternehmen und Co., aber auch Unternehmen digitalisieren sich ja nicht unbedingt, wenn es keinen Mehrwert gibt. Also Digitalisierung ist ja kein Selbstzweck. Und analog dazu stellen sich ja auch die ganzen gesellschaftlichen Fragen. Was sind die Potenziale der Digitalisierung für unser Zusammenleben? Und da ist Bedenken tatsächlich sinnvoll. Ja, und viele Unternehmen, oder nicht nur Digitalisierung an sich, sondern auch die Unterthemen und einzelne Technologien bringen ja viele Vor- und Nachteile mit sich. Und da gilt es natürlich abzuwägen. Und ihr habt das jetzt schon gut beschrieben. Also Ressourcen werden halt durch optimierte Logistik und Auswertung von Datenströmen vielleicht sparsamer verwendet. Aber gleichzeitig, wie ihr beschrieben habt, braucht es natürlich Ressourcen und Strom, um diese ganzen Tools zu nutzen. Und dadurch steigt der Bedarf an Ressourcen und Strom. Und diese Effekte können größer sein als die eingesparten Effekte.
Ja, wir haben auch in der vergangenen Folge auch schon kurz über den Rebound-Effekt gesprochen. Dazu werden wir uns sicherlich gleich auch nochmal zu unterhalten. Mich würde interessieren, du hast eben gesagt, Digitalisierung ist kein Selbstzweck. Was verstehst du denn eigentlich genau darunter? Weil es ja zumindest gerade in Deutschland irgendwie immer wahnsinnig viele unterschiedliche Perspektiven darauf gibt, was eigentlich Digitalisierung meint.
Also ursprünglich hieß ja, wenn man etwas digitalisiert, nichts anderes, als wenn man irgendein Medium von seiner analogen Form in eine digitale überführt. Die alten Familienfotos einscannt und digital speichert und durch die Gegend schickt und so weiter. Und im Deutschen beschreibt Digitalisierung heute aber auch so etwas wie die digitale Transformation, also den gesellschaftlichen Megatrend, sage ich mal. Und gleichzeitig halt all die teilweise eher schnöden technologischen Entwicklungen. Im Englischen ist man da etwas feiner in der Unterscheidung. Da gibt es Digitization, das ist so unsere, ich sag mal, ursprüngliche Digitalisierung, also etwas vom Analogen ins Digitale zu überführen. Und Digitalization ist dann sozusagen der nächste Schritt, wenn man sozusagen einen Nutzen daraus zieht, aus dieser Digitalisierung. Und im Deutschen ist es ja dann nochmal so ein bisschen komplizierter, sage ich mal, weil alle von Industrie 4.0 reden und dann ja, hat man genau. Eine schöne Wortsuppe mit Buzzword-Würstchen, sage ich mal. Und Industrie 4.0 ist aber etwas, was man im Englischen auch kennt, aber da wird das halt Industrial Internet of Things genannt. Und es ist schon interessant, dass diese ganze Debatte irgendwie immer von sehr vielen unklaren Buzzwords geprägt ist und dann sehr vielen, ich sag mal, hässlichen Stockfotos mit in Blautönen von 1 und 0 mit pseudo-futuristischen Icons. Und Digitalisierung sieht hier eigentlich anders aus.
Wie sieht Digitalisierung denn konkret aus?
Wenn wir jetzt bei dieser Ästhetik bleiben, dann sehen wir Digitalisierung, die ganzen Service-Anbieter ist bunt, abgerundet, soll eine schöne, angenehme Usability ausstrahlen. Wir haben viele kleine Tools, die sind besonders flach. Also ich find's ganz interessant, wie wir uns Digitalisierung, wenn wir über Digitalisierung vorstellen und wie Digitalisierung tatsächlich aussieht, jetzt wirklich im wörtlichen Sinne aussieht, und was darüber hinausgeht, das Aussehen und die ganzen Effekte sind natürlich durch die ganzen, sind weder durch schöne bunte Logos der neuen Startups als durch diese erschreckenden oder seltsam aussehenden Blauton-Stockfotos ausgedrückt. Mhm. Und was so im Subtext oft mitgespielt wird, ist so, dass Digitalisierung wird oft beschrieben, als wäre das so eine Art Naturgewalt und wir müssen uns irgendwie anpassen und wir müssen schnell sein. In China geht alles viel schneller und in Deutschland sind wir langsam und so. Und da ist natürlich teilweise auch was dran, aber damit wird auch suggeriert, dass Technik neutral ist und das stimmt halt nicht.
Ja, das ist ein spannender Punkt. Da würde ich gerne später, glaube ich, nochmal drauf eingehen. Zum Einstieg würde ich aber jetzt nochmal sozusagen, du hast beschrieben, dass Digitalisierung in Deutschland oft Blau und 1 und 0 in Stockfotos, die futuristisch aussehen, dass Digitalisierung so wahrgenommen wird. Wie hängt das denn mit Nachhaltigkeit zusammen? Wie passt das auch zusammen?
Ja, also Nachhaltigkeit, da geht ja auf diesen Hans-Karl von Karlowitz zurück, der da irgendwie als Waldwirt beschrieben hat, dass man nicht mehr Wald abholzen sollte, als sich regenerieren kann. Und dann später, heute, ich glaube, so was so die Schuldefinition ist von Nachhaltigkeit, ist ja dieses Triple-Bottom-Line-Prinzip. Also man hat irgendwie Ökologisches, Ökonomisches und Soziales als drei Säulen praktisch nebeneinander. Manchmal sind das auch so Kreise, die übereinander gestapelt sind und dann in der Mitte ist Nachhaltigkeit. Und das ist natürlich so ein bisschen simpel, weil dann wäre ja Wirtschaft gleich auf mit dem ökologischen Rahmen und das haut natürlich auch nicht hin. Und dann inzwischen gibt es ja so dieses Donut-Modell, das ist komplexer, aber das ist auch genau der Nachteil, dass es halt irgendwie so ein bisschen akademischer ist. Oder es gibt die SDGs, die sehr breit sind, sich auf alles anwenden lassen. Und das hat natürlich, je nachdem, was man für Nachhaltigkeitsmodell benutzt, extrem viele Überlappungen mit Digitalisierung. Also einmal, weil Ressourcen und Energie verbraucht wird, aber vielleicht auch, weil sie sich durch die Dienstleistungen einsparen lassen. Und es gibt natürlich, wenn man jetzt das SDG-Modell nimmt, um Nachhaltigkeit zu beschreiben, auch sehr viele Effekte sozialer Art auf Gesellschaft. Also nicht nur die Abbaubedingungen in den Minen, sondern auch tatsächlich, ne, Social Media wird oft diskutiert, stärkt oder schwächt sie das soziale Zusammenleben und Demokratie und alles Mögliche. Und was Ökologisches angeht, ihr habt jetzt vorhin schon den Rebound-Effekt angesprochen. Das wäre vielleicht wirklich ein spannender Aspekt. Also vor so etwa 10 Jahren oder so, als es mit den Suchmaschinen und so weiter losging, hat man oft argumentiert, naja, wer jetzt online sucht, verbraucht Strom, man muss aber nicht mehr mit dem Auto zur Bibliothek, sage ich mal. Aber das ist halt Quatsch, weil ich meine, man googelt oder Ecosia hat halt alles und nicht nur Sachen, die man in der Bibliothek nachgeschaut hätte. Und der Rebound-Effekt selber, also wenn die Kosten sinken und man halt das Angebot oder das Produkt öfter nutzt, das ist natürlich viel krasser in anderen Aspekten noch. Und der Rebound-Effekt beschreibt ja im Prinzip, dass Geräte effizienter werden, aber zum Beispiel auch leistungsfähiger. Und durch die Leistungsfähigkeit wird halt auch der Konsum von Energie größer und dadurch wird der Gewinn durch die Effektivität teil- bis überkompensiert.
Ja, wir hatten das in der letzten Folge anhand vom Auto einmal ganz anschaulich dargelegt, dass eigentlich der durchschnittliche Verbrauch eine ganze Weile stark zurückgegangen ist, bis er irgendwann so eine Talsohle erreicht hat und jetzt langsam sogar wieder steigt, weil die Autos schwerer werden und natürlich auch mehr Elektronik mittlerweile besitzen, sozusagen was Steuerung und was Multimedia-Funktionen angeht, die wiederum mehr Energie verbrauchen. Das ist eigentlich, glaube ich, ein ganz gutes Beispiel, dass man sagt, eigentlich könnten wir deutlich uns effizienter fortbewegen, aber gleichzeitig werden diese Effizienzgewinne, was die eigentliche Motorenleistung angeht, aufgefressen an anderer Stelle, weil wir wieder mehr Energie brauchen, um unsere Unterhaltung darzulegen.
Und die Autos werden ja auch leistungsstärker, also haben mehr PS und das ist eine gute Analogie zu unseren Smartphones. Ja? Also die verbrauchen vielleicht weniger Strom im Endeffekt, werden effizienter, aber sind halt immer leistungsfähiger, sind immer schneller, haben immer mehr Mikroprozessoren und Co.
Und wenn du noch einmal so, also jetzt so ganz Top-Level sagen würdest, hilft die Digitalisierung bei der Nachhaltigkeit oder ist es, wie du, also du hast es, glaube ich, ja ganz gut beschrieben anhand der SDGs, der Nachhaltigkeitsziele, die wir auch schon mal besprochen haben. Ich fand die Darlegung auch gut, dass man sagt, es hat eigentlich unterschiedliche Komponenten. Einmal die ganzen sozialen Aspekte, aber auch vielleicht die ökologischen und ökonomischen. Wenn du jetzt so eine Assessment machen müsstest und sagen würdest, insgesamt betrachtet, hilft Digitalisierung bei der Nachhaltigkeit oder hat es eher negative Effekte?
Also wenn ich das jetzt so generalisieren müsste, dann würde ich sagen, auf Ressourcenverbrauch, also es kommt auf die Definition von Nachhaltigkeit an, wenn ich das jetzt wirklich so ganz klassisch ökologisch definieren würde, dann würde ich sagen, ja, der Stromverbrauch ist groß, aber da wird es einen Umschwung Richtung erneuerbare Energien geben und es gibt auch viele digitale, so ich sag mal, Tools und Services, die helfen, Energie einzusparen. Aber der Ressourcenverbrauch, der wird auf jeden Fall durch Digitalisierung weiter angefacht und da gibt es paar Ansätze, die helfen, Ressourcen einzusparen, aber da ist der Effekt auf jeden Fall sehr krass im Betrieb, also in Bezug auf seltene Erden, Konfliktmineralien, dass hier mehr verbraucht wird. Da hat die Digitalisierung sozusagen einen negativen Effekt. Aber es ist natürlich interessant, ne, weil ich meine, diese Frage, die du gerade gestellt hast, trauen sich halt die wenigsten Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen zu beantworten, weil das so generell zu beantworten halt sehr schwer ist. Aber genau. Ich würde da unterscheiden zwischen Energiehunger und Ressourcenverbrauch.
Ja, sehr gutes Stichwort. Können wir nochmal beim ersten Punkt ansetzen, beim Energieverbrauch? Warum verbraucht das Internet eigentlich Strom? Also nochmal so richtig für Dumme. Weil, also es ist ja unsichtbar für mich, also die Person, die hinterm Laptop sitzt, Was genau verbraucht da eigentlich Strom? Ich sehe ja nicht, was daran Strom verbraucht. Was steckt dahinter?
Also wenn der Akku leer ist von meinem Laptop oder meinem Handy, ist das natürlich nur die Spitze des Eisbergs, weil mit meinem Handy bin ich halt irgendwie, also die Mobilfunkantennen verbrauchen Strom, vor allem wenn ich halt sehr viele Daten nutze über das Smartphone und wenn die ganzen Apps die ganze Zeit mich orten und laufen und im Internet praktisch verortet sind. Und dann auch über den Laptop, wenn ich irgendwelche Google-Anfragen stelle und so, das wird natürlich in Rechenzentren verarbeitet und oftmals nehmen die ganzen Anfragen und Datenströme nicht den direkten Weg, sondern werden über sehr viele Knotenpunkte geschickt. Also diese ganze Infrastruktur, Server, Rechenzentren, die müssen gekühlt werden, das verbraucht halt enorm viel Strom. Und als Cloud Computing aufkam, haben so ein paar Nachhaltigkeitswissenschaftler gesagt, ja, vielleicht hat das einen positiven Effekt, weil man praktisch der Laptop muss sozusagen nicht mehr leistungsstark sein. Man schickt sozusagen eine Anfrage, die wird in Rechenzentren beantwortet oder bearbeitet und bekommt dann die Antwort auf den eher leistungsschwachen Laptop. Aber diese Effekte haben sich nicht so richtig durchgesetzt gegenüber dem Effekt, dass das Rechenzentrum halt sehr groß sein muss, wenn ganz viele Menschen solche Anfragen schicken, gekühlt werden muss und Co. Also auch hier gab es praktisch eine Überkompensation über den Effekt, dass unsere Endgeräte ja nicht mehr so leistungsstark sein müssen, weil die auch tatsächlich immer noch leistungsstärker werden.
Jetzt hast du auch Cloud Computing angesprochen. Hast du noch weitere Beispiele, von denen man zunächst nicht denken würde, dass sie so viel Energie brauchen? Also wir haben von den Google-Suchanfragen auch und von Streaming gesprochen. Kannst du da noch mehr nennen?
Also was vielleicht in den Medien am ehesten präsent war, ist wohl Blockchain, wo viele über die Bitcoin-Transaktion geschrieben haben und die verbraucht aktuell irgendwie sowas wie 650 Kilowattstunden und damit ließen sich halt so 430.000 Visa-Transaktionen durchführen. Ne? Also das ist halt völlig absurd. Also für eine Bitcoin-Transaktion 430 Visa-Transaktionen. Was Bitcoin angeht, da gibt es natürlich gibt es schon mehrere Lösungen inzwischen, wie zum Beispiel dieses Bitcoin Lightning Netzwerk. Dort lassen sich ganz viele Transaktionen in eine einzelne Transaktion packen. Das ist die Idee. Und es gibt natürlich auch andere Lösungen, Blockchain-Lösungen für sowas wie Bitcoin-Alternativen, sage ich mal, wie Ethereum. Da wird jetzt schon halb so viel Strom verbraucht im Vergleich zu Bitcoin. Und das soll jetzt nochmal richtig gesenkt werden, ich glaube zu 99% oder sowas, durch einen Wechsel von so einem Proof-of-Work-Algorithmus zu einem Proof-of-Stake-Verfahren. Das ist ja schon ziemlich nerdy, aber im Endeffekt, es sind halt die Algorithmen und so wie die aufgebaut sind, dass so viel Strom verbraucht wird. Aber ich meine, Bitcoin ist immer etwas, wo ich sagen würde, okay, darüber liest man ganz häufig und die Zahlen sind auch drastisch, aber das berührt uns nicht so richtig. Aber was ich oft mit meiner Familie zum Beispiel diskutiere, ist, ab wann lohnt sich so ein E-Reader? Oder, ne? Also ist es besser, ein Buch zu kaufen oder halt diesen E-Reader? Ab wie vielen Büchern lohnt sich das? Und dazu haben Steffen Lange und Tilman Santarius in ihrem Buch Smarte Grüne Welt, das haben die nochmal berechnet. Also ist ja auch wieder nicht ganz einfach, weil man muss so Ökobilanzen aufstellen und die verbauten Materialien. Also Papier kann schon böse sein, so je nachdem wo produziert, wegen Chlor und Co. Aber so ein E-Reader hat ja ganz andere Materialien verbaut und wie wertet man das? Man vergleicht ein Stück weit Äpfel mit Birnen. Aber wenn man das jetzt so zusammenfassen sollte, ab wann lohnt sich der E-Reader? Steffen Lange und Tilman Santarius kamen auf 30 bis 60 Bücher, die zu lesen wären, damit sich so ein E-Reader ökologisch lohnt, sozusagen. Und je nachdem, wie viele Bücher man liest, klingt das viel oder wenig. Ich kann mir schon vorstellen, dass einige E-Reader in Haushalten rumlungern, wo weniger Bücher gelesen werden, wo vielleicht, oder der E-Reader vielleicht schon vorher kaputt ging, oder wo Bücher, wenn sie gelesen werden, immer mit allen geteilt werden und sozusagen die Ökobilanz nochmal besser wäre von so einem Buch. Ja, also es ist immer so eine von Fall zu Fall abhängig, ob sich die digitale Lösung mehr lohnt als die konventionelle. Und dann ist halt so, was ich halt super spannend finde, ist halt, sind diverse Szenarien. Ne? Also hier sind wir ja wieder bei der Frage, ist Digitalisierung eine Art Naturgewalt oder sehen wir es als eine Art Trend, und der wir gesellschaftlich einen Rahmen geben? Also Digitalisierung lässt sich ja steuern. Wir können ja sagen, hey, wenn es in Zukunft sowas gibt wie automatisch rumfahrende Taxis, Das heißt trotzdem dass wir unsere Städte für den Individualverkehr oder für den motorisierten Kleinverkehr da halt Tür und Tor öffnen. Da gibt es zum Beispiel Szenarien, dass wenn man automatisch rumfahrende Robotaxis könnten ja die ganze Zeit Leute mitnehmen, würden die ganze Zeit fahren, die würden gar nicht mehr parken. Und wenn die jetzt zum Beispiel im Taxiraum Werbung abspielen, dann könnte man sagen, okay, dafür zahlen dann Unternehmen, also diese Taxifahrt wäre dann sehr günstig. Ja, das ist natürlich alles super gruselig, aber auch hier wieder diese Szenarien, dass die realisiert werden, da hätten wir einen Einfluss drauf, wie man jetzt auch mit Uber sieht. Die haben ja auch nicht einen eindeutigen Siegeszug in Berlin angetreten, weil Politik gibt es ja auch noch. Ja,
eher im Gegenteil.
Im Gegenteil, genau.
Ich würde gerne ich habe noch mal eine kurze Frage zu dem Stromverbrauch. Wie ist es denn mit E-Mails? Also verglichen mit einem Brief jetzt. Ich kann mir vorstellen, dass eine einzelne E-Mail weniger Strom und Ressourcen frisst als ein Brief, wo ich Papier und einen Umschlag brauche und der von A nach B gefahren wird. Aber wenn ich mir jetzt allein die schiere Masse an E-Mails ansehe, die wir jeden Tag bekommen und von denen irgendwie 95% Spam sind, glaube ich, ist die Zahl. Hast du dazu Zahlen?
Also ich habe mal irgendwie sowas gelesen, also auch wieder von so vielen Faktoren abhängig, dass irgendwie eine E-Mail irgendwie 10 Gramm CO2 verbraucht und ein Brief 20. Aber genau, da ist halt wieder der Punkt. Also wir bekommen ja viel mehr E-Mails, als wir jemals Briefe geschickt haben. Und das ist halt so das Paradebeispiel für Rebound-Effekt. Da ist sozusagen der Verbrauch pro Einheit gar nicht mehr so entscheidend, sondern die Masse der Einheiten. Und mein Postfach versuche ich auf jeden Fall regelmäßig da. Ich versuche da regelmäßig ein wenig datensparsamer zu sein, aber ich meine, die Verlockung ist sehr groß, dass man sich trotzdem dann irgendwie alle Newsletter schicken lässt.
Und das heißt also, auch wenn ich einen großen Posteingang habe und alle meine E-Mails speichere, verbraucht auch das schon Energie, weil es in irgendwelchen Servern gespeichert
wird. Genau,
werden
also
muss,
diese richtig? Datensparsamkeit ist immer sinnvoll. Alles, was gelöscht ist, wird nirgendwo mehr gespeichert und viele Sachen schaut man sich doch eh nicht mehr an.
Das stimmt. Ja, kurz zu dem Stichwort Server auch noch. Also du hattest das auch schon erwähnt, dass Server ein extremer Stromfresser sind und die quasi die Basis fürs Internet bilden. Und Facebook hat ja zum Beispiel 2011, glaube ich, ein Serverzentrum außerhalb der USA gebaut, nämlich in Nordschweden, weil eben Server ziemlich energieintensiv gekühlt werden müssen. Und in Nordschweden ist es kalt und es gibt viel Wasserkraft. Deshalb ist es dort umweltfreundlicher, so einen Server zu haben, weil das Kühlen eben nicht so energieaufwendig wird. Kann sowas Teil der Lösung sein?
Also wenn große Rechenzentren in Gegenden gebaut werden, wo entweder die Außentemperatur geringer ist, also wie Nordschweden, oder halt auch, wo viel regenerative Energie vorhanden ist, das ist schon mal tipptopp. Aber das ist ja keine Lösung für die meisten Rechenzentren. Also viele Rechenzentren sind ja sehr klein, ne? Also irgendwie ein mittelständisches Unternehmen oder ein kleines Institut hat halt einen Serverraum. Und dort ist es dann sicherlich keine Lösung zu sagen, okay, ab nach Schweden. Aber auch da kann man schon viel machen. Also einmal natürlich regenerative Energie beziehen. Dann ist es sehr oft sehr wichtig, bei diesen kleinen Rechenzentren zu schauen, wie sind sie strukturiert. Also oftmals wird zum Beispiel ein ganzer Raum runtergekühlt, anstatt nur der Server selber. Also diese Serverschränke, die gibt es bei vielen kleinen Rechenzentren noch gar nicht so richtig und dann wird halt sehr ineffizient gekühlt. Und was man auch bedenken kann, ist, dass diese ganzen Rechenzentren, also sie werden gekühlt und haben sehr viel Abwärme und diese Abwärme ließ sich ja eigentlich nutzen. Also gerade in Schweden, du hast gerade Schweden erwähnt, dort gibt es schon einige Rechenzentren, die ihre Abwärme in das Fernwärmenetz einspeisen. Und die haben sogar ein relativ ambitioniertes Ziel. Die wollen, soweit ich mich erinnere, bis 2035 diese Abwärme soll so ein Zehntel des Heizbedarfs von Stockholm decken. Und auch in Deutschland gibt es solche Lösungen. Da gibt es so ein Startup Cloud and Heat aus Dresden. Die haben in Frankfurt am Main solche Lösungen aufgebaut. Und das Problem ist so ein bisschen, dass viele Rechenzentren halt noch mit Luft gekühlt werden, aber eine Wasserkühlung ist halt effizienter und auch für diese Abwärmenutzung teilweise besser. Und das Problem ist auch, dass diese Rechenzentren halt, da steckt auch wieder der Teufel im Detail, also wenn man dann sozusagen die Abwärme hochpotenziert oder die die Kälte runterpotenziert sozusagen, wird teilweise nochmal Strom nötig. Und wenn man darauf diverse Ablagen und Steuern noch zahlt, dann lohnt sich das nicht so richtig. Und viele Rechenzentren stehen auch in Gegenden, wo Abwärme gar nicht so wirklich gebraucht wird. Also man muss sie dann natürlich in so Stadtökosysteme mitnutzen, mitdenken.
Es gibt wie so oft keine einfache Antwort.
Es gibt keine einfache Antwort. Aber definitiv ist es nicht für alle eine Lösung, nach Skandinavien zu gehen. Ich meine, viele Unternehmen wollen ihre Daten sicherlich auch eher national oder lokal speichern. Und genau, aber es ist ein Teil der Lösung, sicherlich zu überlegen, wo baut man so ein Rechenzentrum auf.
Zumindest für multinationale Konzerne bietet es sich dann ja an, obwohl es dann auch für mich so ein bisschen den Anschein hat von Greenwashing, wenn Facebook sagt, sozusagen, wir erreichen damit irgendwie CO2-Neutralität, weil wir dann ein Rechenzentrum in Schweden haben.
Was diese Energieeffizienzgeschichten angeht oder CO2-Kompensation, finde ich es immer noch effektiver, wenn es so ein bisschen nach Greenwashing klingt, wenn ein Rechenzentrum nach Schweden oder sonst wo geschickt wird und dort aufgebaut wird. Aber es ist immer noch effizienter, als jetzt irgendwelche Zertifikate für Ökostrom zu kaufen. Also das Beste, was man machen kann, ist eigentlich regenerative Energie direkt für so ein Rechenzentrum zu beziehen. Weil gerade in Europa werden ja sonst diese Zertifikate da aus Skandinavien bezogen, ohne dass sich jetzt wirklich was am Strommix ändert. Und das wäre sozusagen noch nachteiliger, ökologisch gesehen.
Ich würde jetzt gerne nochmal von dem Energieverbrauch von Internet und Servern etc. zum Ressourcenaspekt hin. Also wir hatten schon gesagt, um das Internet zu nutzen, braucht es Geräte und die benötigen Ressourcen, damit sie gebaut werden können. Und da begegnen wir bezogen auf Nachhaltigkeit einem Problem. Kannst du das nochmal ein bisschen erklären und kannst du auch mal erzählen, wie viele Rohstoffe eigentlich in einem Smartphone stecken?
Also grundsätzlich erst einmal, es werden ja Unmengen Rohstoffe verbaut und darunter sind halt auch die berühmten seltenen Erden oder Konfliktmineralien. Also Konfliktmineralien sind Wolframerz, Gold, Coltan, Zinnerz und seltene Erden sind sowas wie Platin, Indium, Silber.
Und was bedeutet das genau, Konfliktmaterial, und was genau sind seltene Erden?
Konfliktmineralien stammen aus Regionen, in denen in denen Krieg herrscht oder in denen halt die Situation so ist, dass man nicht für einen halbwegs menschenwürdigen Abbau der Mineralien sicherstehen kann. Und teilweise stehen diese Konfliktmineralien halt indirekt für die Finanzierung dieser Konflikte. Und zu den Metallen der seltenen Erden, da gibt es 17 Elemente. Die sind größtenteils tatsächlich selten, aber es ist so ein bisschen missverständlich auch, weil diese Bezeichnung stammt aus der Zeit, als diese Elemente entdeckt wurden. Das Problem ist auch so ein bisschen, also erstmal so in so einem Handy stecken wohl so ungefähr 60 unterschiedliche Mineralien und Materialien. Und das Problem ist auch, dass diese Mineralien, die da abgebaut werden, die Mengen selber, die im Handy stecken, sind gar nicht so groß, aber dahinter steckt ja nochmal eine riesige Menge an Abraum.
Was meinst du mit Abraum?
Also mit Abraum meine ich, dass die Mineralien, die dort abgebaut wurden, die finden sich ja selten direkt unter der Erde. Dafür werden riesige Landmassen bewegt und dann werden in große Halden aufgeschüttet. Und diese Halden sind halt an der Luft, weshalb halt die Mineralien oft oxidieren und teilweise Schwermetalle frei werden und die Umgebung verschmutzen. Oder so oder so, so eine Halde ist halt selten schön. Und das ist etwas, was oft ein bisschen vergessen wird, wenn man über Mineralien oder Materialverbrauch redet. Einerseits hat man diese Halden, gleichzeitig hat man einen riesigen Wasserverbrauch, weil diese Erze ausgespült werden müssen und dann werden sie in ihrer Lieferkette, werden sie über ganz viele Zwischenhändler dann in verschiedene Chargen teilweise auch zusammengefasst. Dadurch wird sehr intransparent, was woher kommt. Und vor allem wenn diese Chargen dann in einer Anlage eingeschmolzen werden, dann weiß man auch nicht mehr so wirklich, ist das jetzt ein Mineral, welches aus einem Konfliktherd kommt. Genau, und das ist so ein bisschen die Problematik. Und das ist sehr schwer aufzulösen. Also wir kommen ja sicherlich nachher noch auf das Fairphone oder das Shiftphone zu sprechen. Die Fairphone-Machenden haben zum Beispiel, um dieses Lieferkettenproblem zu lösen, eine ganz kleine Charge von ihren Mineralien bezogen und dann tatsächlich einzeln verhütten lassen. Und da kann man halt auch argumentieren, dass das auf Dauer natürlich keine ökologische Lösung ist oder nachhaltige Lösung ist, weil große Mengen lohnen sich natürlich mehr, so, ne? Also wenn man so einen großen Schmelzkessel anschmeißen muss und Economy of Scale halt, ne? Das heißt halt, kleine Mengen sind eigentlich immer ökonomisch und auch teilweise ökologisch ineffizient. Aber long story short, das Ding ist halt, dass sehr viele Rohstoffe verbaut sind und dass diese Rohstoffe in Geräten stecken, die halt teilweise nur 1-2 Jahre genutzt werden. Und dann ist das Problem, dass man diese Rohstoffe halt nur ganz schwer wieder rausbekommt, sozusagen. Also Recycling ist halt super erschwert, wenn bei so einem Smartphone, wo alles ganz flach gebaut ist und übereinander liegt und teilweise verklebt ist, und vor allem, wenn diese seltenen Erden oder Konfliktmineralien in ganz kleiner Konzentration nur vorliegen, dann ist es sehr schwierig, das halt wieder zu verwerten.
Da würde ich gerne nochmal einhaken. Du hast ja eben schon das Fairphone oder das Shiftphone angesprochen. So traditionelle Smartphone-Hersteller oder generell Elektronikhersteller beschleunigen natürlich auch diesen rapiden Wechsel von Geräten, wie du ihn ja beschrieben hast, da zum Beispiel Software-Updates ab einem bestimmten Alter der Geräte einfach nicht mehr möglich sind, weil der interne Speicher nicht mehr ausreicht oder sozusagen dann das Gerät einfach aufgrund von ja, technischen Unzulänglichkeiten kaum mehr benutzbar ist. Und wie du gesagt hast, die meisten nutzen ihr Smartphone nur 1-2 Jahre, was einfach zu einem wahnsinnig hohen Elektroschrott führt. Da nochmal die Frage, gibt es eine Möglichkeit, das zu recyceln? Und wenn nein, was sind sozusagen denn gute Alternativen, um nachhaltigere Smartphones in dem Fall zu nutzen?
Also du hast jetzt gerade das Auslaufen von Software-Updates beschrieben. Das ist, kann fatal sein, aber schlimm kann es auch sein, wenn Zwangsupdates durchgeführt werden, weil keine Hardware macht halt mit den immer größeren Softwarelösungen mit. Also beides ist ungünstig. Ganz prinzipiell ist so das Problem, dass Recycling halt arbeitsintensiv ist und halt sozusagen als Lohn diverse Ressourcen halt wiedergewinnt. Und das lohnt sich natürlich nur, wenn Ressourcen hochbesteuert sind und teuer sind und Arbeit günstig oder der Arbeitseinsatz oder Energie, die nötig ist. Und vor allem bei uns ist es halt ein bisschen ungünstig, dass Arbeit sehr hochbesteuert ist und Ressourcen und Umweltverschmutzung teilweise sehr günstig oder gar nicht eingepreist sind. Also ganz viele Reparaturdienstleistungen lohnen sich dadurch einfach ökonomisch nicht. Das trifft natürlich jetzt auf den Schuster zu, den man jetzt wegen einer kaputten Sohle nicht mehr so, da muss der Schuh schon sehr teuer sein, damit sich das lohnt, bevor man nicht einen neuen billigen Schuh kauft. Und bei so Elektro-Recycling ist es halt ebenfalls der Fall, dass der Energieeinsatz und auch die, es ist halt sehr aufwendig, diese Mineralien herauszubekommen. Das ist zunehmend, trotzdem wird das durchgeführt und es lohnt sich, weil diese Mineralien halt tatsächlich in ihrem Wert gestiegen sind, aber auch da braucht es halt so ein politisches Steuern. In der EU wird das tatsächlich auch gemacht, weil man halt versucht, nicht von diesen seltenen Erden abhängig zu werden oder noch abhängiger zu werden, diese im Kreislauf zu führen, weil tatsächlich viele dieser seltenen Erden auch in China abgebaut werden. Aber die technischen Hürden sind halt enorm. Also wie gesagt, das haben wir ja vorhin schon besprochen, dass alles sehr flach und verklebt ist. Es gab den Ansatz, ein Blockphone zu bauen von Google und auch von diversen anderen Anbietern, sodass man nur diese Blocks erneuert. Aber da ist das Problem, dass das hat nie richtig funktioniert. Die Leitungen müssen anders verlaufen. Das ist, wenn man so ein Handy nicht schichtweise aufbaut, sondern in Blocks, das hat auch sehr viele Nachteile, was die Steckverbindungen angeht. Und es ist halt sehr, sehr grob. Sag ich mal, man kann das nicht so fein zusammenbauen. Wenn ich jetzt ganz konkret an nachhaltige Alternativen denke, also Shiftphone, Fairphone, würde ich sagen, es ist sinnvoll, ein Shiftphone oder ein Fairphone zu beziehen, wenn man sozusagen einem nachhaltigen Startup in den Sattel helfen möchte. Aber tatsächlich ist es auch sehr nachhaltig, einfach ein ganz normales, gebrauchtes Handy zu kaufen. Bei Fairphone und Shiftphone unterscheiden sich insofern, dass Fairphone versucht halt, alle Konfliktmineralien, wie der Name schon sagt, fair zu beziehen. Und das Shiftphone geht einen anderen Weg. Das Shiftphone aus Hessen sagt, wir wollen einfach die Mineralien teilweise gar nicht verbauen, weil die günstigeren Materialien vielleicht früher kaputt gehen, aber die Handys eh nicht so lange genutzt werden. Das Shiftphone ist dadurch auch günstiger. Da gibt es so, ich sag mal, so einen kleinen Glaubenskrieg in der Nachhaltigkeits-Community. Fairphone ist halt sehr marketingstark und hat aber auch, das ist wiederum ein Vorteil, durch ihren Umsatz, die haben sich sehr viele Werksbesuche, Zertifizierungen und Co. leisten können. Und Shiftphone ist halt so, die haben halt sehr viele Zertifizierungen noch nicht, weil sie auch sagen, sie haben halt noch nicht die Umsätze. Das heißt aber auch, dass die Prozesse in dem Unternehmen bei Fairphone etwas nachvollziehbarer sind. Ich finde Shiftphone trotzdem sehr interessant, weil sie halt, also beide bezahlen auch fair, ihre Arbeiter arbeiten dann in China fairer. Beide Ansätze sind unterschiedlich und interessant. Man könnte vielleicht sagen, dass Fairphone ein bisschen systemischer angeht an diese Lieferkettenproblematik, während Shiftphone versucht, ein paar Probleme erst gar nicht zu haben, indem halt diese Mineralien nicht verbaut werden. Aber auch ein gebrauchtes Handy ist bereits ein Anfang. Also wenn man sich jetzt bei diesen ganzen Plätzen, Online-Marktplätzen, die es so gibt, wo alte Geräte wieder aufgemöbelt werden, ein Gerät holt, das ist ja für die normalsterblichen Menschen, den Normalkonsumer immer noch extrem leistungsstark.
Also mit anderen Worten, sozusagen die normale Pyramide Reduce, Reuse, Recycle. In der Reihenfolge würdest du auch sagen, das ist im Smartphone-Bereich auch.
Genau, plus die Glaubensfrage, ist es nachhaltiger, ein Handy zu benutzen, welches schon benutzt wurde und halt zu recyceln sozusagen? Oder ist es für systemisch nicht nachhaltiger, einem Startup in den Sattel zu helfen, die etwas ganz anderes produzieren wollen? Und man sagt dann, okay, dann ist es halt okay, wenn das Handy neu produziert wurde.
Ja, ähnlich wie in der Elektromobilität, wo man auch sagen würde, eigentlich ist auch alle Elektroautos, die jetzt produziert werden, helfen ja auch nicht, weil zusätzliche Autos produziert werden, aber gleichzeitig hilft es natürlich, diese Technologie weiterzuentwickeln, um zukünftig vielleicht damit regenerativen Energien uns trotzdem Mobilität zu ermöglichen.
Genau, ja, das ist ein guter Vergleich.
Zum Abschluss würde ich gerne nochmal zwei Fragen stellen oder zwei Aspekte aufgreifen. Das eine ist, wir haben vorhin darüber gesprochen, wie Regulierung Digitalisierung gestalten kann. Ich würde gerne nochmal fragen, du hast es nämlich eben auch mit der EU sozusagen in Bezug auf die Recycling-Komponente angesprochen. Was kann denn Regulierung oder welche Regulierung müsste gesetzt werden, um Digitalisierung nachhaltiger zu gestalten?
Puh, das ist ein großes Thema. Wie gesagt, man kann nicht immer hinterher sein mit dem Steuern an allen Stellen, was aber sehr helfen würde, um einen Rahmen zu schaffen, in dem ökologisch von alleine nachgesteuert wäre, wäre auch hier ein höher angemessener CO2-Preis. Es wäre sinnvoll, dass die Ressourcen tatsächlich Kosten widerspiegeln, die sie tatsächlich haben. Also Ressourcen sind immer noch zu günstig. Man könnte, wie gesagt, bei gewissen Reparatur- oder Recycling-Dienstleistungen sagen, dass die halt irgendwie gefördert werden in irgendeiner Form. Also in Schweden zum Beispiel sind diverse Reparaturleistungen steuerlich begünstigt. Das könnte man natürlich auch im größeren Maßstab denken, sodass es sich lohnt halt zu recyceln. Also es gibt da sehr viele Maßnahmen und ich denke halt, dass diese ganz großen Maßnahmen, die diskutiert werden, auch hier halt einen richtig guten Effekt hätte. Also wie gesagt, CO2-Preis, Ressourcen besteuern, Arbeit weniger besteuern und Co. Und darüber hinaus gibt es auch nicht zu verachten, hat der Staat ja auch einen großen Hebel durch den eigenen Kauf. Also das Green Public Procurement-Thema ist halt groß. In den staatlichen Organisationen werden halt Unmengen an Computer genutzt und Softwarelösungen genutzt. Und dort auf Open Source zu setzen und auf nachhaltige Algorithmenaufstellungen sozusagen, wäre sinnvoll. Auch das könnte man halt fördern, dass Algorithmen einmal partizipativ gestaltet werden. Das ist ja ein großes Thema. Wer ist sozial ausgeschlossen durch Algorithmen? Aber auch aus nachhaltiger, aus grün-ökologischer Sicht ist das mit den Algorithmen eine interessante Sache, weil insofern Algorithmen wie aktuell immer nur einmal überarbeitet werden, schleppen sie halt ganz viel Rhabarber mit aus den Anfangszeiten der Software, die aktuell nicht mehr gebraucht werden, die aber auch Strom verbrauchen, weil die Skripte halt ablaufen. Also um es zusammenzufassen, wenn man so einen Code erneuert, dass man den dann immer verschlankt, ist halt absolut sinnvoll, um Energie zu sparen. Und solche Sachen lohnen sich halt erst, wenn Energie teuer ist oder wenn CO2-Ausstoß teuer ist. Deshalb denke ich, die großen Lösungen helfen hier tatsächlich auch am ehesten weiter.
Verstanden. Und du hast gerade schon Algorithmen angesprochen. Das bringt mich wunderbar zu meiner zweiten Frage. Inwieweit, weil du das auch am Anfang gesagt hast, inwieweit ist Technologie denn neutral?
Dass Technik nicht neutral ist, dafür gibt es einige Beispiele und ein gutes ist vielleicht der Anschnallgurt. Man hat irgendwann festgestellt, dass bei Autounfällen mehr Frauen sterben als Männer bei ähnlichen Unfällen. Und das liegt daran, dass der Anschnallgurt mit diesen Crash-Test-Dummies getestet wurden, die so aussahen und typische Körpermerkmale von Männern hatten. Also man hat sich da jetzt nichts Böses gedacht, aber allein schon durch die Prämissen und durch das Versuchsdesign hat man etwas entwickelt, was eine ziemlich große Menschengruppe, halt Frauen, benachteiligt. Und so ja, ist
ungefähr 50%, kann man
sagen. Genau, einfach mal 51% sogar. Und so ist es ja mit allen Technik und mit allen technischen Lösungen und Hardware-Geschichten. Wer beteiligt ist in der Entwicklung, formt die Technik etwas mit und dadurch ist sie nie neutral, nie einfach nur ein Werkzeug. Sie ist immer gestaltet durch Menschen.
Und was wären Ansätze, um Technologien neutraler, transparenter und nachhaltiger zu gestalten?
Also Technik partizipativer zu entwickeln, ist der Schlüssel, um solche Biases zu verhindern oder zumindest einzudämmen. Und da spielt Open Source eine große Rolle. Die Beteiligung von verschiedenen Entwicklern und Entwicklerinnen spielt eine große Rolle, als all diese Sachen. Das ist nochmal ein extra Thema, sage ich mal. Was das Ökologische angeht, das wird halt oftmals nicht mitgedacht. Das müsste halt schon frühzeitig bei Entwicklungsfragen halt thematisiert werden. Inzwischen gibt es da allerdings einiges an Bewegung. Also gerade die digitalen Communities sind teilweise so eher progressiv grün-links eingestellt und wollen schon mit ihren Tools teilweise etwas Gutes hinterlassen. Also allgemein die Tech-Community aus dem Silicon Valley ist ja auch schon durch die Hippies beeinflusst worden. Da haben sich viele Ideale vielleicht ins Gegenteil verkehrt oder sind heute nicht mehr so wichtig, aber man stößt da jetzt nicht auf taube Ohren in der Branche, wenn man mit solchen Themen ankommt. Man muss sich vielleicht hier nur wieder in Gedächtnis rufen.
Ich würde jetzt gerne nochmal den Bogen schlagen von dieser ganz großen Frage hin wieder zum praktischen, für den Einzelnen relevanten. Wir wollen ja in unserem Podcast auch immer darauf hinweisen, was man als Einzelner tun kann. Und Stichwort unser eigener ökologischer digitaler Fußabdruck. Was können wir denn tun, um den ein bisschen zu verkleinern? Was tust du persönlich? Sollten wir alle unser Smartphone himmeln und wieder zu einem Stupid Phone downgraden? Oder ist es ein Ansatz, als nächstes Smartphone in ein Shift Phone oder Fairphone zu investieren? Sollten wir, wenn wir streamen, lieber die Videos runterladen und dann angucken, weil das weniger Energie verbraucht? Was hältst du da für sinnvoll? Mit welcher Anstrengung kommt man am weitesten?
Also was das persönliche Verhalten angeht, da gibt es so ganz viele Kleinigkeiten. Also ich sag mal, früher hat man immer gesagt, mach den Verteilerstecker aus und Standby verbraucht auch Energie. Und, analog dazu könnte man heute sagen, wenn man eine Homepage eingibt in einen Browser, das müsstet ihr mal beobachten. Ich finde das ganz spannend, dass die meisten halt erst die Homepage über Google suchen und dann auf die Homepage klicken. Ja, also sowas könnte man zum Beispiel unterlassen, sondern dass man halt die Homepage direkt in den Browser eingibt. So, aber das sind halt alles kleine Lösungen. Im Endeffekt, so, ne, ich habe ein Fairphone genutzt, ich habe ein Shiftphone genutzt, habe dann ein gebrauchtes Handy, weil beide Handys gingen leider kaputt und das ist auch nicht so ganz einfach. Ich nutze Posteo als E-Mail-Anbieter, all solche Sachen. Aber diese ganzen persönlichen Lifestyle-Entscheidungen, sage ich mal, sind dann trotzdem ein Witz im Vergleich zu sich politisch engagieren, sich politisch einbringen und vor allem, also vorhin habt ihr ja gesagt, das ist auch richtig, dass Internet und Digitalisierung den Flugverkehr in der CO2-Produktion überholt hat, global gesehen. Allerdings ist da jetzt halt die Masse von digitalen Tools gegenüber von einer kleinen Minderheit von Menschen, die fliegt, das ist ja auch nochmal ein Missverhältnis, ja. Also ich sag mal, wenn ich auf den Flug verzichte, ist das auch schon mal sehr viel. Und was das Stream angeht, genau, ja, also möglichst wenig Stream, Sachen runterladen, buffern, schauen, dass das Handy nicht die ganze Zeit alle Internet, nicht die ganze Zeit alle Apps online sind, oder das kann man ja auch einstellen, dass bestimmte Services nur genutzt werden, wenn man gerade im WLAN ist. Datensparsam sein, E-Mails und ja, alles, was so auf Servern rumliegt, in diversen Ordnern, in die man eh nicht mehr reinschaut, durchzugehen und zu löschen. Und tatsächlich ist das ja auch etwas, was sich doch unglaublich befreit anfühlt, oder? Wenn man nicht so viel Datenmüll überall rumliegen hat und man irgendwann nicht mehr Herr oder Frau dieser Daten ist.
Das sind doch auch schöne letzte Worte für die Weihnachtszeit, in diesem Sinne: Flugmodus an und weniger Daten verbrauchen, mehr offline leben. Lieber Marius, das war sehr, sehr spannend. Vielen Dank. Und liebe Hörerinnen und Hörer, wenn es euch gefallen hat, dann abonniert uns gerne und bewertet uns bei Apple Podcasts. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Ciao.
Tschüss.